Ein Muslim versteht den Koran immer so, wie die ersten Hörer des Korans ihn vernommen haben. Und das heißt in dem Fall, wir müssen uns hineinversetzen in die Frühzeit des Islam. Hier sind wir also vielleicht noch in Mekka oder in den ersten Jahren in Medina. Der Islam ist eine kleine Gruppe, die sich noch zu Recht verfolgt sieht von Polytheisten, heidnischen Gruppen, die Mohammed und seine Anhänger loswerden wollen. Ungläubig heißt in diesem Fall Menschen, die den einen Gott nicht anerkennen. Wenn also in dieser Koranstelle von den Ungläubigen die Rede ist, gegen die wir um Gottes Hilfe bitten, dann sind hier ganz klar nicht die Juden, nicht die Christen gemeint, die natürlich die Einheit Gottes anerkennen.
Hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen. Wenn wir das aus unserer heutigen Perspektive als Christen oder meinetwegen auch als Juden so hören, heute im Rahmen eines Treffens, bei dem es um Frieden geht, dann liegt für manche aus unserem Kulturkreis und aus unserer Denkschule nahe, das zu verstehen als einen Aufruf, andere zu missionieren, ja sogar zu besiegen. Ist das ein Missverständnis von unserer Seite?
Ja. Dieser Vers, vielleicht spontan ausgesucht von jemandem, der ja auswendig den Koran da vortrug, passte eigentlich sehr gut in den Gesamtzusammenhang dieses Friedensgebets, denn vorher war auch angesagt worden, es gibt immer diese drei Schritte bei allen drei Religionen. Wir erkennen den Schöpfer an und preisen ihn, wir erkennen unsere Schuld an und bekennen sie. Und wir bitten um das Geschenk des Friedens. Und all das kommt in diesen drei Versen sehr schön vor. Dir, Gott, gehört alles. Wir bereuen unsere Schuld und bitten dich um Vergebung. Und wir brauchen deine Hilfe, damit Frieden und Gerechtigkeit in der Welt entstehen können. Das ist der Inhalt dieser drei Verse. Und deswegen war das also eine ganz nachvollziehbare Auswahl. Vielleicht spontan getroffen, jedenfalls gut gewählt.
Nun sind ja alle Elemente, alle Textelemente dieses Treffens, die Gebete und auch die Ansprachen vorher abgesprochen gewesen. Dieser eine Passus des Imam nicht. Meinen Sie, dass das durchgegangen wäre? Hätte man das vorab besprochen?
Ich habe in der Gregorianer mal eine für mich aufschlussreiche Szene miterlebt. Ich hatte einen Koranexegeten, ein ganz vernünftiger, besonnener, gemäßigter Mensch, gebeten, einen Vortrag über den Koran zu halten, und er hatte mich gefragt, ob er die Koranverse, über die er spricht, auch rezitieren, nämlich melodisch vortragen kann, also kantilieren darf. Und ich hatte ihm das zugestanden und merkte dann, dass im Publikum eine gewisse Unruhe entstand. Wenn der Koran also in seiner auch ästhetischen Schönheit auf Arabisch vorgetragen wird, bevor er dann übersetzt wird, kann das bei Christen, aber genauso übrigens auch bei Muslimen, eine gewisse Bewegtheit bis zu einer Unruhe hin auslösen. Es könnte also sein, dass das Problem, das man in Vorbesprechungen anmelden kann, gerade das ist, dass der Koran kantiliert, melodisch vorgetragen wird. Das hat einen besonderen Reiz und kann damit aber auch eben zu einer gewissen religiösen Intensität führen, die manche Leute vielleicht in so einem Gebetstreffen nicht für gerechtfertigt oder am Platze halten. Wir haben uns aber klarzumachen, in den Vatikanischen Gärten kamen die Religionen nicht zusammen, um zusammen zu beten, sondern jeder hat in der eigenen Weise Gebetstexte vorgetragen. Die anderen blieben meditierend, still, ehrfürchtig, hörend, aufmerksam dabei, aber sprechen nicht Gebete, die die anderen mitsprechen sollen. Insofern ist auch eine Koranrezitation in so einem Treffen durchaus legitim, nachvollziehbar, verständlich und anzuerkennen.
Was unterscheidet uns Christen von Juden und von Muslimen beim Gebet?
Wenn Muslime beten, so möchte ich mal eine Formel vorschlagen, dann vertrauen sie sich Gott an, weil er allmächtig ist. Wenn Juden beten, so könnte man es zusammenfassen, dann vertrauen sie sich Gott an, weil er sie erwählt hat. Wenn wir Christen beten, dann vertrauen wir uns dem Vater an, weil er sich uns in Christus geschenkt hat. Also da ist schon eine unterschiedliche Akzentuierung. Wir können aber das jeweils andere verstehen und auch als Kontrast schätzen.
Etwas von dem, was hier gerade debattiert wird, erinnert Frau Pant an die Folgen der sogenannten Regensburger Rede von Papst Benedikt XVI. Wir erinnern uns an ein Zitat, das Benedikt XVI. Benutzt hat, ein islamkritisches Zitat. Er hat es sich inhaltlich nicht zu eigen gemacht, er hat ausdrücklich zitiert. Dennoch hat es Muslime bestürzt und wütend gemacht. Sehen Sie diese Parallele auch?
Es gibt tatsächlich eine gewisse Parallele insofern, als ein aus dem Zusammenhang herausgerissenes Zitat besonders leicht missverständlich ist. Und wenn man jetzt nur herausnimmt die Rede von den Ungläubigen, dann kann man sich leicht daran aufhängen und sagen, hier hat ein Übergriff stattgefunden. Andererseits, wir haben hier eine Koranrezitation von einem gehört, der nicht nur zitiert, sondern rezitiert, der also sagt, das, was ich hier vortrage, glaube ich auch. Und im selben Atemzug sagt er auch, wir Muslime erkennen, so sagt es uns nämlich der Koran, die anderen Religionen mit ihren Prophetien an. Da war also von muslimischer Seite keineswegs die Abwertung oder Ausgrenzung gemeint oder ausgedrückt worden, sondern da war gesagt worden, wir bringen hier eine religiöse Vorstellung, die euch aufgreift, aufnimmt und natürlich in gewisser koranischer Weise dann auch nochmal richtig zu stellen versucht. Aber hier war jetzt nichts Exklusives oder Zurückweisendes gemeint, sondern hier wird ein Koranvers zu Gehör gebracht, der Hochschätzung ausdrücken will und deswegen auch ebenso aufgenommen werden kann.
Sie haben ja auch die Gebetstexte der anderen beiden, also der jüdischen und der christlichen Seite, gelesen. Gibt es denn da vielleicht auch die eine oder andere Stelle, die von den jeweils anderen beiden missverstanden werden könnte?
Also man kann natürlich immer mit schiefem Ohr hören, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Das ist übrigens ein Ausdruck von Goethe, mit schiefem Ohr hören. Also wer mit schiefem Ohr hört, der kann alles schräg verstehen. Zum Beispiel, wir Christen beten immer im Namen Jesu. Wir beten durch Christus, unseren Herrn. Und auch im Garten, Hintergrund der Petersdom, haben wir natürlich durch Christus, unseren Herrn, gebetet. Jetzt kann ein Jude, jetzt kann ein Muslim sagen, wohlgemerkt, es kam aber diese Kritik nicht, wie könnt ihr hier so etwas spezifisch Christliches, was wir doch von unseren Theologien her gar nicht nachvollziehen können, sagen? Nein, wir beten so und in einem Friedensgebet, wo man den anderen hochschätzt, schätzt man auch seine Andersheit hoch und deswegen seine Weise zu glauben, zu beten und sich vor Gott und in Gott zu positionieren. Wir haben auch aus dem Mund eines Rabbiners den Psalm 25 gehört und darin heißt es, das kennen ja viele Christen auch auswendig, lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Das ist ein ganz ähnlicher Vers wie der jetzt als so schwierig inkriminierte Koranvers. Wir Christen beten die Psalmen als die Gebete Jesu und ordnen sie deswegen von vornherein richtig ein. Wir wissen, dass wir von Gott Schutz brauchen und dass das Freund-Feind-Denken nicht weiterhilft, dürfen aber selbst solche Gefühle im Beten ausdrücken, damit Gott uns wandelt. Und deswegen haben wir hier kein Missverständnis, aber wenn man schräg hört, etwas Missverständliches.
Papst Franziskus hat ja die beiden Präsidenten, als er im Heiligen Land war, zu sich nach Hause eingeladen. Und alle hatten es so verstanden, die würden in die Casa Santa Marta kommen. Das Treffen hat aber letztendlich in den Vatikanischen Gärten stattgefunden. Eine gute Wahl. Warum?
Ja, das war also wirklich sehr schön entschieden. Zum einen war es ja so ein schöner Frühsommerabend, wo die Insekten durch die Luft flogen und die Vögel gerade noch ihre letzten Lieder zwitscherten. Also es hatte auch so etwas Anregendes von Gottes Schöpfung, die ja gepriesen wurde auch in den Gebeten. Aber dann war es auch noch besonders sinnvoll und schön, dass man eben sagt, ihr sollt hier bei mir zusammenkommen dürfen, ohne dass wir uns jetzt unter unserem Glaubenszeichen versammeln, unter dem Kreuz, oder, das wäre noch unpassender gewesen, wir nehmen dann das Kreuz von der Wand, damit hier kein Ärgernis entsteht oder so. Nein, die Peterskuppel war da hinten sehr schön zu sehen, aber die waren nicht in einem Raum versammelt, sondern unter freiem Himmel. Und dieses Versammeln unter freiem Himmel hatte noch eine dritte sehr schöne und sinnvolle Dimension, auf die Papst Franziskus am Schluss ja auch hinwies. Er sagte, die Spirale von Hass und Gewalt können wir nur mit einem Wort durchbrechen. Und dieses Wort heißt Bruder. Dich als Bruder anerkennen kann ich aber nur, wenn ich zum Himmel schaue und unseren gemeinsamen Vater anerkenne. Also dieser Blick zum Himmel war natürlich besonders schön möglich in den Gärten.
Abschließende Frage, Pater Körner, inwiefern kann dieses Treffen zum Gebet um Frieden, das in dieser Form etwas unerhört Neues war, wirklich etwas bewirken? Was war richtig, richtig gut und neu daran?
Man konnte sich so wunderbar an diesem Gebet klar machen, was Gebet überhaupt ist. Ich möchte das Inspiration nennen. Inspiration erstmal auf so einer eher horizontal-weltlichen Ebene. Jemand kommt da ins Schweigen, ins Zuhören, lässt sich von den Texten, auch den Klängen des anderen beschenken und empfängt so Inspiration für ein neues Denken. Aber Inspiration natürlich nochmal in einem viel wörtlicheren und geistlicheren Sinn gemeint. Ich gestehe ein und habe es in den letzten Jahren gemerkt, ohne dich, ohne deinen Geist, Gott, kann ich keinen Frieden schaffen. Ich kann überhaupt nur zum Friedensstifter werden in deiner Kraft, in deinem Spiritus. Und deswegen also ist Inspiration Gebet in dem Sinne, weil als ich mich dort öffne für deinen Geist, mit dessen Kraft ich dich, Gott, als Abba-Vater anerkennen kann und den Mut habe, dich nicht mehr als Feind anzuerkennen, du Mitmensch, sondern als Bruder, mit dem ich zusammen eine neue Welt schaffe.